Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, Waffenruhe, Waffenstillstand, Agreement, Deal oder Nicht-Deal, die letzten Stunden, Tage waren ja turbulent, stündlich ändert sich alles wieder. Wir wollen versuchen, nicht die Minutenpolitik Trumps und der involvierten Staaten zu analysieren, sondern das große Bild und zu schauen, woher kommen wir und wohin gehen wir in dieser belasteten Region. Der Iran-Krieg von USA und Israel ist jetzt an einen Punkt gelangt, wo es darum geht, auch Weichenstellung zu vorzunehmen. Gestern war im Weißen Haus eine Begegnung mit dem NATO-Generalsekretär und Trump. Ich weiß nicht, wie Sie die gelesen haben. Was Sie glauben, ist das Verständnis der jetzigen Situation, bevor wir auf die Gesamtsituation eingehen.
Also der Konflikt zwischen NATO und Donald Trump ist ununterbrochen und ist die Achterbahnfahrt, die Donald Trump gerne fährt, und einigen wird übel dabei, wenn sie auf der Achterbahn sind. Donald Trump neigt dazu in seiner Rhetorik, und vielleicht ist es sogar seine Strategie, dreimal im Tag das Gegenteil dessen zu sagen, was er schon fünfmal an diesem Tag gesagt hat. Man könnte, wenn es nicht Donald Trump wäre, von einer Desinformationsstrategie auch und von einer Verunsicherungsstrategie reden. Aber egal, ob er es plant oder nicht, er verunsichert ununterbrochen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als stündlich eine aufgeregte Meldung von Donald Trump oder ein Zitat, das einem deswegen die Hosen auszieht, weil sie unverantwortlich, vulgär, laut und oft völlig sinnlos sind. Also man das Gefühl hat, die Monty Python Show ist gerade wieder unterwegs. Die NATO ist eine Organisation, zu der die Amerikaner seit langem eine ambivalente Haltung haben. Und die hat damit zu tun, dass die Amerikaner, wie ich finde, zu Recht sagen, wir haben über Jahrzehnte euch Europäer durchgefüttert, indem wir einen sehr hohen Anteil im Militärhaushalt der Amerikaner haben und damit andere Ausgaben nicht finanzieren können, währenddessen ihr seit Jahrzehnten euch immer gedrückt habt bei 1%, 1,5%, 2%, und das machen wir nicht mehr mit. Mittlerweile haben die Europäer höhere finanzielle Engagements zugesagt. Das hat aber auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Aber jetzt hat Trump das Gefühl, erneut angreifen zu müssen, nachdem er den Iran angegriffen hat und gemerkt hat, bei aller Kraft der größten Militärmacht der Welt braucht es zusätzliche militärische, strategische und logistische Hilfe, und das haben ihm die Europäer verweigert. Das nimmt er übel, und wir wissen, dass Trump sehr schnell alles und von jedem übel nimmt, und jetzt knüpft er sich mit Rutte, dem Generalsekretär, diese NATO vor und droht mal wieder. Wissen Sie, ich habe Kinder und ich habe gelernt, je öfter ich Kinder drohe und es passiert nichts, desto weniger sollte ich mir vorstellen, dass eine Drohung noch eine Wirkung hat. Also entspannen wir uns ein bisschen. Ich bin überzeugt davon, die Amerikaner werden jetzt, gerade jetzt, nach dem doch sehr nicht erfolgreichen Krieg in Iran die NATO nicht verlassen.
Und diesen nicht erfolgreichen Krieg wollen wir mal versuchen einzuordnen. Was ist da geschehen? Und zwar nicht in den letzten Tagen, sondern in den letzten Jahren. Es gab ja den sogenannten Obama-Deal, den hat Trump aufgehoben. Er hat eine neue Lösung. Diplomatisch hat das nicht geklappt. Jetzt war es ein Krieg, das hat auch nicht funktioniert, zumindest in der jetzigen Einordnung aus der Situation heraus. Was ist da passiert und wohin geht das?
Der Krieg hat ganz bestimmt strategische Anlagen, infrastrukturelle Anlagen, wahrscheinlich auch militärische Anlagen im Iran schwer beschädigt und damit in diesen Punkten den Iran zurückgeworfen. Wir wissen nicht, auf wie viele Jahre oder wie viele Monate, auf jeden Fall zurückgeworfen. Wir wissen, dass die Israelis in der Tötung von Terroristen und den wichtigsten Leuten des Mullah-Regimes und aber auch der Garde gezielte Tötungen vorgenommen haben und die fast gesamte Führung im Iran vernichtet hat. Wir wissen, dass der Krieg, der im Iran stattfindet, mehr und mehr Zivilbevölkerung und zivile Häuser vernichtet hat und dass die Opferzahlen gestiegen sind. Aber was war denn der Sinn des ganzen Krieges? Einmal war der Sinn des Krieges zu sagen, denn das war ja die Erzählung von Netanyahu. Die Iraner sind kurz davor, eine Atombombe bauen zu können mit eigenen Ressourcen. Wir müssen hier an den uranverarbeiteten und verarbeitenden Quellen ran und das zerstören. Wir haben bis heute keine einzige Meldung gehabt, dass das substanziell erfolgreich ist. Also muss man weiter davon ausgehen, dass die zwischen 450 und 480 Kilogramm Uran immer noch im Iran vorhanden sind und verwertbar sein werden. Das zweite Ziel, das auch formuliert wurde, ob man daran geglaubt hat oder nicht, ob man es wollte oder nicht, nämlich Regime Change, ist garantiert gescheitert. Es gibt kein Regime Change. Und was jetzt Donald Trump versucht, der Öffentlichkeit zu vermitteln, er habe jetzt schon sehr viel mildere, weichere, anpassungsfähige Mullahs und die blutig furchtbare Garde sei jetzt ein bisschen weicher, offener. Das ist, wie ich denke, eine typische Lüge von Donald Trump. Der muss raus aus dem Krieg. Der verliert eine große Zustimmung, nicht nur bei Wähler und Wählerinnen, sondern mittlerweile bei den Republikanern, bei seinen größten Anhängern. Ich rede schon gar nicht, was der Krieg gekostet hat. Er muss aus diesem Krieg raus. Er hat gesehen, dass dieser Krieg unterschätzt wurde. Er hat überhaupt oft immer einiges unterschätzt. Und das bedeutet, entweder geht er mit Bodentruppen rein, kombiniert mit israelischen Bodentruppen, oder er muss irgendwie aufhören. Der Kollateralschaden dieses Krieges ist die Straße von Hormuz. Und auch da haben die Iraner ein großes Selbstbewusstsein und verhandeln gerade mit dem Oman, ob sie in Zukunft so eine Art Maut, wir haben das so in dem Mittelalter gesehen, da waren das irgendwelche ganz böse Buben und die haben dann mit Pistolen und Gewalt Menschen gehindert, eine Straße zu überqueren und mussten Lösegeld oder Geld der Erpressung bezahlen. Heute nennt man das Maut. Wenn die Straße von Hormuz teuer wird, weil sie nicht mehr frei durchfahren wird, dann sind auch alle Güter, die dann transportiert werden, mit diesen Kosten auferlegt. Also wenn Sie mich so fragen, würde ich heute sagen, mit dem Wissen, das wir heute haben, es war nicht eine gelungene Aktion. Sie ist nicht misslungen, aber sie ist nicht gelungen. Und wer so die Backen aufbläst, wer den Leuten auch, und darüber müssen wir eine Sekunde dann doch noch reden, verspricht, eine Zivilisation auszulöschen. Also auch da, es ging doch nicht um Iraner und Iranerinnen. Die wollten Freiheit, sonst ging um die Mullahs. Und jetzt sagte er, wir wollen eine Zivilisation auslöschen, also sind das Millionen, auch Iraner. Wer also so viel falsch macht, kann nicht viel richtig gemacht haben.
Wenn wir uns lösen von seinen Worten und jetzt nicht die Exegese seiner Reden übernehmen wollen, sondern nochmals zurückdenken in die letzten Jahrzehnte. Man hat so den Eindruck, der Suezkrieg von 1956, alle folgenden Kriege, das war Geschichte, das sei weit hinter uns. Der Westen, der den Nahen Osten durchmischt, das ist alles hinter uns. Und jetzt hat man wiederum den Eindruck, wir sind gar nicht weitergekommen. Es ist wie eine alte Art der Kriegsführung mit modernen Kriegsmitteln, aber es geht um geopolitische Interessen, es geht um anders als das, was vorgegeben wird, und es geht vor allem nicht um eines, um eine friedliche Lösung in der Region, weil die Kaskade von all dem, was passiert, über Libanon haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist ja auf absehbare Zeit nicht friedlich.
Es geht immer um Geostrategie und es geht vor allen Dingen immer um Geld. Es geht um Macht und um Geld, und wer Geld hat, hat die Macht. Und Sie sehen, wer die Straße von Hormuz kontrolliert, hat Macht und vielleicht auch sehr viel Geld bald. Trotzdem würde ich das nicht so deprimiert und depressiv, also typisch jüdisch, in das Gespräch hineinbringen. Schauen Sie, es ist doch schon etwas sehr Erstaunliches passiert. Es ist ein ganz harter Krieg. Er ist die Nachfolge des terroristischen, mörderischen Angriffs auf die Israelis durch die Hamas. Das hat die gesamte Region verändert. Das darf man nicht vergessen. Was passierte vor 2 Jahren? Und Hamas ist das Synonym von Iran. Und auch die Hisbollah ist ein Synonym von Iran und bedroht auch seit Jahren und Jahrzehnten den Staat Israel. Aus israelischer Perspektive ist die größte geopolitisch-strategische Gefahr Iran. Im Rahmen dieser Veränderung der letzten zwei Jahre hat sich auch die Welt den Iran noch einmal anders positionieren müssen. Denn es ging jetzt nicht nur um die Frage von Uran, es ging nicht nur um die Frage von Energie, sondern es ging um die Frage von Krieg und Terror. Man darf nicht vergessen, und man sollte es ernst nehmen, es ist ein islamischer Staat, es ist ein Scharia-Staat, es ist ein Staat, das von einer Regierung, die religiös argumentiert, beherrscht wird. Es ist ein Regime, das die eigene Bevölkerung brutal getötet hat. Auch das war was Neues in den letzten zwei Jahren. Die Menschen haben sich sehr mutig auf die Straße begangen und das Regime hat sie mit höchster Brutalität geschlagen, getreten, ins Gefängnis geworfen und ermordet. Warum ich das sage, ist, man muss schon sehen, dass der Konflikt zwei Jahre plus dauert. Und jetzt kommt mein optimistisches Gegengift, also die Medizin zur jüdischen Depression. In dieser gesamten Zeit haben alle anderen arabischen Länder stillgehalten, inklusive übrigens Ägypten. Hier und da mal eine rhetorische Wölbe, aber alles in allem stillgehalten. In diesem jetzigen Konflikt sieht man, dass obwohl beispielsweise in Kuwait, in Saudi-Arabien, wo auch immer, Angriffe sogar auf deren Territorium stattfindet, es immer noch Ruhe gibt und eher eine Positionierung zu Amerika und zu Israel. Das ist schon revolutionär im Nahen Osten und ich glaube, dass man das als, wenn überhaupt, die Zukunftsbrücke um Kooperation, darum geht es. Es geht nicht um Liebe, es geht auch nur um Kooperation, weil unterschiedliche Interessen sich zusammenbinden, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken wird können.
Nun, Sie haben Israel erwähnt und die Frage, ohne dass ich jetzt nochmals zurückkommen möchte auf die depressive, wie Sie es genannt haben, Perspektive auf den Nahen Osten, die vielleicht gar keine ist, sondern eher die Sorge um, was ist jetzt geschehen und was wird jetzt in der Zukunft auch für Israel geschehen mit dieser Ausgangslage, weil der Iran ist immer noch da und die Kräfte rund um den Iran sind auch noch da, ebenso vielleicht die Abwendung einiger Staaten von Amerika. Also was wird jetzt in Bezug auf Israel geschehen und von welchem Israel sprechen wir denn heute?
Also erst einmal werden wir, wenn wir von Israel sprechen, eine etwas höhere Wiedersicherheit erleben, als sie bisher war. Der Preis allerdings, und den sehen wir jetzt im Libanon, könnte zu einem Bumerang werden. 10% der libanesischen Territorien sind mittlerweile von den Israelis besetzt. Häuser werden zerstört von Zivilisten, damit man eine Pufferzone aufbaut. Das sind neue Hassmomente. Das sind auch, wie ich finde, ungerechte Vorgänge, denn weil ich auf libanesischem Territorium meine Häuser an einer Grenze oder Nähe einer Grenze habe, die aber immer noch libanesisches Territorium sind, zerbombt werde, dass ich fliehen muss, flüchten muss, das ist für mich keine konstruktive Politik, obwohl sie natürlich Sicherheit mehr organisieren wird. Die Hisbollah ist erstaunlicherweise immer noch eine sehr starke Organisation. Sie muss ein enormes Waffendepot gebunkert haben. Das haben wir schon im Gaza-Krieg erlebt. Die Frage aber, die Sie auch angedeutet haben, was macht das alles, worüber wir reden, mittlerweile mit der israelischen Gesellschaft? Ich will dazu ein vielleicht extremes Bild und Beispiel nennen. Israel hat jetzt mehrheitlich die Todesstrafe eingeführt. Wenn man den Text liest, kann das kein Israeli werden. Das muss und wird ein Palästinenser oder ein radikaler Islamist werden. Und da haben wir zwei Probleme. Das eine Problem ist das rechtliche Problem. Die Einführung der Todesstrafe ist ein Verstoß gegen Menschenrechte und ist eigentlich ein Kriterium der Europäischen Union. Länder, die die Todesstrafe hatten, durften nie Mitglied der EU werden. Und ich will daran erinnern, dass sogar die Türkei, um Mitglied werden zu können, was sie nicht sind und wahrscheinlich auch nicht werden, die Todesstrafe abgeschafft hat. Und Israel schafft sie jetzt an. Was mich erschüttert, was mich aber auch angeekelt hat, war dann zu sehen, dass der Innenminister des Staates Israel, als diese Mehrheit kam, mit einer Champagnerflasche im Parlament darauf anstoßen wollte und an seinem Revers einen Strick symbolisiert hat. Was ich damit sagen will, es gibt eine, oder andersrum, man denkt, Menschen können nicht noch mehr verrohen. Ich stelle fest, ein Teil der israelischen Minister können noch mehr verrohen. Und ich glaube, dass diese Verrohung, der amerikanische Präsident ist auch so ein Verroher und ein vulgärer Verroher, dass dies in diesen Jahren eine tiefe Konsequenz für die Gesellschaft Israels hat. Denn machen wir uns doch bitte noch mal bewusst, Israel ist gebildet worden als liberal-demokratischer Staat und ist mittlerweile in die Gefahr gekommen, ein autoritärer, autokratischer Staat zu werden. Der Disrespekt vor der Justiz, die Dafke und Chuzpe von Ministern, das aber auch zu erwähnende Westjordanland, wo Siedler die dort Ansässigen schlagen, treten, vertreiben. Man spricht auch von Morden und teilweise unter dem Blick der israelischen Armee. All das wird Konsequenzen haben, denn so altmodisch, vielleicht spießig der Begriff der Moral und der Ethik ist, aber eine morallose Gesellschaft zerstört sich, wie wir wissen, immer von innen und wird nicht von außen zerstoßen. Und das ist etwas, was mich erinnert, als ich ein kleiner Junge war und ein Ministerpräsidentin mal gesagt hat, die größte Gefahr Israels, vernichtet zu werden, wird nicht von außen kommen, sie wird von innen kommen.
Genau, das ist so ein jüdisches Prinzip, Sin Atrinam, das kennen wir aus dem Talmud, als die beiden Tempel zerstört wurden, nicht wegen äußerer Feinde, sondern wegen innerem Hass. Und jetzt gleich die Anschlussfrage, was passiert denn da in Israel? Wird Israel immer ähnlicher zu den Feinden, die sie bekämpfen? Und wird Israel sich angleichen in dieser Region? Oder ist das einfach ein radikaler israelischer politischer Teil, der im Moment die Überhand hat, aber in 5, in 10 Jahren wird alles anders sein?
Ich bestehe brutal, dramatisch darauf, diesen Vergleich mit ernster Überzeugung zurückzuweisen. Alle Staaten im Nahen Osten haben keine freie Wahlen. Und freie Wahlen sind determinierend für die Demokratie. Wie auch immer man kritisch mit der israelischen Regierung umgeht, und sie sieht, muss man feststellen, dass das Korrektiv des Rechtsstaates auch, was politische Entscheidungen angeht, und man muss daran erinnern, auch wenn ein israelischer Ministerpräsident im Amt, selbst im Krieg ist, sein Strafrechtsverfahren fortgesetzt wird. Dass er daran schraubt, dass diese Regierung am liebsten diese Justiz unter ihre Fittiche nehmen würde und damit ein Demokratiezusammenbruch stattfindet, ist ein anderes Blatt. Es ist noch nicht so weit.
Darf ich hier nur kurz einhaken, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt auch zum Verständnis. Sie sind ja ein großer Warner vom demokratischen Zerfall, gerade in Deutschland. Sie warnen von der AfD und all diese Mechanismen, die auf eine Autokratie zuführen könnten. Was ist denn anders in Israel? Natürlich muss man den Vergleich zurückweisen, weil er so nicht stimmt, aber die Tendenz ist doch da.
Ich habe das bezogen jetzt auf den nahöstlichen Raum. All diese Königsreiche, Jordanien, Ägypten sind brutale Diktaturen. Was wir zu diskutieren haben, übrigens gehört dazu auch Amerika, sind Autokratien, autoritäre Regime, die in der Regel auch korrupt sind. An dem Punkt würde ich Israel in diese Liste aufnehmen.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, unabhängig von der Frage, was ist morgen oder übermorgen in diesen ganzen Verhandlungs- und Deal-Mechanismen möglich, was passiert da jetzt in dieser Nahostregion, die man ja befrieden und nicht noch gegeneinander aufbringen wollte?
Solange die Regierung Netanyahu in einer Koalition mit Rechtsterroristen und Rechtsextremisten und mit religiösen Fanatikern eine politische Arbeit leistet, wird es keine friedliche und kooperative Zukunft geben, denn diese Regierung arbeitet aktiv dagegen.
Also gegen einen befriedeten Nahen Osten oder gegen eine Befriedung in einem demokratischen Sinn?
Schauen Sie, es gibt einen weißen Elefanten und der heißt immer noch das palästinensische Volk. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass diese Regierung konsequent die Entdemokratisierung, also Check and Balances, den Menschenrechten verpflichtete Politik abgebaut hat und weiter abbauen wird. Denn das ist die einzige Möglichkeit, eine solche Politik durchzuführen. Nehmen Sie doch nochmal die zwei großen Koalitionäre. Das eine sind Rechtsextremisten und der Innenminister, und daran sehen Sie doch den Zynismus, der Innenminister, der als Terrorist, ein Rechtsterrorist verurteilt wurde, ist heute der Innenminister. Das ist so, als würden Sie den Brandstifter zum Feuerwehrchef machen. Und dann sind diese religiösen Repräsentanten da, die sich sowohl nach innen, das heißt Interpretation, wer ist Jude, was darf man in Israel, kann man im Schabbat in Tel Aviv eine Zigarette rauchen oder wird gleich eingesperrt, aber auch mit ihrer Fantasie Groß-Israel breit machen. Es tut mir leid. Das Ganze übrigens dann doch toleriert von einem Ministerpräsidenten, der an seinem Stuhl klebt, auch weil er Angst hat, dass der nächste Stuhl im Gefängnis sein könnte. Das ist äußerst, jetzt will ich auch meinen Moment des jüdischen Deprimiertseinhabens, furchtbar.
Trump ist angetreten mit den Abraham Accords. Diese Abraham Accords waren sehr erfolgsversprechend, vielversprechend. Es war ein großer Schritt im Nahen Osten für eine Art Befriedung, für einen Wirtschaftsraum, bilateralen Handel etc. Glauben Sie, das wird wieder möglich sein oder sind die Brüche, die jetzt stattgefunden haben in den letzten wenigen Wochen, einfach zu groß und die Aufstellung der Interessenslage ganz neu?
Diese Staaten, die im Abraham's Accord sind, also arabische, Multimilliardäre, Billionäre Staaten, haben ein Problem. Wenn sie das Know-how nicht haben werden, auch das Know-how der Zukunft, also von Chipware bis zu jeder Form von digitaler Software, künstliche Intelligenz und, dann werden sie auch in ihren Bevölkerungen irgendwann mal an ihre Grenze kommen. Die Symbiose zwischen Geld und Know-how, das nennt man früher Start-up, entstieß sich hier aus dem Geld dieser arabischen Staaten und dem Know-how des Staates Israel. Ich bin überhaupt überzeugt, dass sehr viele schon geheimdienstliche Instrumente, wenn schon nicht auch die geheimdienstliche Begleitung dieser Prinzen, Könige und Prinzessinnen, bereits in einem großen Geschäftsvolumen stattfinden. Nein, diese Konstellation, die wir reden seit dem 7. Oktober, wird die Dynamik des Abraham Accords nicht brechen. Die Frage wird sein, einer Zeit, in der man das etwas verlangsamt machen wird oder man wird es etwas schüchterner machen, aber das wird überwindbar sein. Die ökonomische und damit aber auch die politische. Ich meine, es gibt Botschaften, israelische Botschaften in arabischen Ländern. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Schauen Sie, in Ägypten sind das Jahrzehnte, in Jordanien sind das Jahrzehnte. Wie viele Konflikte, wo Israel verteufelt wurde und manchmal auch Dinge gemacht hat, wo man sie zurechtgewiesen hat, aber diese diplomatischen Beziehungen stehen. Und ich finde das schon sehr erstaunlich. Jetzt wird wieder der depressive Mensch therapeutisch sich eine kleine Zufuhr Optimismus geben. Das hätte man doch nie gedacht, als damals in Ägypten der Friedensvertrag geschlossen wurde.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.